Ich knüpfe da an, wo Joachim aufgehört hat. Das war nicht Zufall, dass er dann mitten in den Ausführungen aufgehört hat. Joachim schloss: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie soll aber jemand verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Darum heißt es in der Schrift: Wie sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkündigen? Gutes verkündigen, das Evangelium heißt zu Deutsch frohe Botschaft. Nur, wer denkt denn heute und glaubt, dass es eine frohe Botschaft ist? Freuen sich die Menschen, wenn die Boten zu ihnen kommen? Ich habe mich schwer getan, ein Thema zu finden für die heutige Predigt, aber letzten Sonntag habe ich in meiner Morgenlesung genau diese Stelle gelesen. Und Dieter Alten pflegte zu sagen: Dann gucke ich in die Bibel manchmal und dann sehe ich eine Stelle und die sagt: Predige mich. Das war die Stelle für mich. Also mein Thema heute: Verkündigen. Und das ist nicht mehr als der Versuch, einige Fragen zu klären. Fragen, die aber, glaube ich, wichtig sind. Ich sage ein paar vorab, ihr müsst mir ein Zeichen geben, wenn ich zu leise spreche, weil ich kann meine Lautstärke nicht kontrollieren. Ich bin schwerhörig. Ist das gut so, oder? Meine Punkte heute: Wo beginnt die Verkündigung? Und womit beginnt sie? Was verkündigen? Wie verkündigen? Welche Voraussetzungen für den Erfolg gibt es? Wie viele mögliche Reaktionen? Alles Fragen, die man sich stellen kann, bevor man seinen Mund auftut, um sinnvoll zu reden und auf mögliche Reaktionen gefasst zu sein. Ja, womit beginnt die Verkündigung? Das war eine leichte Frage. Wie jede wichtige Aktion in unserem Leben sollte auch die Verkündigung mit einem Gebet beginnen. Und je nach Wirkung, und wenn wir denken, dass Gebet keine Wirkung hat, könnten wir das Beten ja gleich einstellen, gehört zwingend dazu auch der Dank. Auch der Dank für Entwicklungen, die nicht so sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Die meisten von euch kennen den Namen Pfarrer Fechtelpeter. Dieser Mann war Ende der 70er Jahre mein Beichtvater und mein geistlicher Seelenführer. Er hat mir unendlich viel bedeutet. Ich habe den Mann so geschätzt. Selbst Gabi, die damals 11 Jahre alt war, hat gemerkt in der Liturgie, sogar Freitag: Papa, der weint ja. Glaubt er wirklich? Ja, ich sage, der glaubt. Für ihn ist heute gegenwärtig, dass Jesus heute ans Kreuz genagelt wurde. Mit 47 Jahren ist dieser Pfarrer Fechtelpeter in den Ruhestand gegangen. In den Vorruhestand, vorzeitigen Ruhestand, weil er hatte einen sehr schweren Leberschaden. Und er schrieb mir gelegentlich aus Kassel: Es wurde mal wieder die höchste Zeit. Ich bin jetzt seit einem Vierteljahr in Kassel, meine Leber. Und wenn man so ein bisschen sich sachkundig macht, dann weiß man, das geht nicht lange gut. Und wir waren beide in der gleichen Kongregation und er hat mich auch zu den Franziskanern gebracht. Und dann habe ich etwas gemacht, das muss man wissen. Man nennt das bei Katholiken ein Gelübde abgelegt. In der Schönstattbewegung, der ich damals angehörte, heißt das gegenseitige Herzenseinschreiben. Ich habe Gott gesagt, Lieber Vater, lass ihn leben. Alles, was du mir an Leid senden willst, ich werde mich nicht beklagen, mit keinem Wort. Ich denke, Gott hat mich beim Wort genommen. Dann kamen nämlich 10 Horrorjahre. Und wir haben jedes Jahr zu Weihnachten gesagt, noch so ein Jahr. Und wir feiern nächstes Jahr Weihnachten am Hamburger Hauptbahnhof. Ich habe dann keinen Kontakt mehr von Hamburg zu ihm aufgenommen. Unter anderem, weil ich befürchtete, er ist gestorben. Ich wusste in Reda wie in Brück, wo in welcher Pfarrei er noch als Aushilfspriester seinen Ruhestand verlebte. Und ich dachte, ich könnte, wenn ich in Westfalen bin, hier einmal hinfahren, schellen und fragen, ist Pfarrer Fechtelpeter noch da? Oder wo liegt er auf dem Friedhof? Und wenn ich dann gelesen hätte, gestorben 1988, das war nämlich das Jahr, in dem ich Gott gesagt habe, lieber Vater, bitte stell mich von meinem Gelübde frei. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich dann reagiert hätte, wenn ich gesehen hätte, dass er genau in diesem Jahr gestorben ist. Ich habe dann vor 14 Tagen doch im Internet mal wieder nachgeguckt. Und er war nicht so prominent, dass er da seine Lebensgeschichte normalerweise steht. Aber ich gebe ein, Christoph Fechtelpeter. Und dann steht da, Christoph Fechtelpeter, Pfarrer, im Ruhestand, ein Nachruf. Mein erster Blick ging drauf, wann ist er gestorben? Und da stand, gestorben am 30. Mai 2016. 2016, im 82. Lebensjahr. Gott kann viel mehr tun, als wir erbitten können. Das war für mich so ein Augenblick nicht der Dankbarkeit, dass er endlich tot ist, sondern ein Augenblick der Dankbarkeit, dass er so lange noch gelebt hat. Gott hat ihn leben lassen und er hat gewirkt. Er war nämlich trotz seiner schweren Krankheit bis zuletzt geistlicher Rektor der Schönstadt Priesterbruderschaft in Castrop-Rauxel. Das ist erstmal Voraussetzung, wenn wir überhaupt verkündigen wollen, können wir es nicht ohne Gott mit ins Boot zu nehmen. Wenn wir das aus unserer Kraft machen wollen, aus unseren Ideen machen wollen, aus unserer eigenen Initiative machen wollen, nicht auf sein Wort gestützt, dann müssen wir scheitern. Also kommt die Frage, was verkündigen wir? Es gibt da Erwartungen, worauf es ankommen soll. Das hat mich schon sehr bewegt. Geht es darum, wie schön die Gemeinde ist, wie sich die Geschwister lieben, wie schön doch die Bibelstunden sind und erbaulich, wie schön unser Gesang, wie bewegend die Liturgie? Im Extremfall würde das zu nichts anderem führen als zu einer Wohlfühlgemeinde, in der jeder meint, sich selbst verwirklichen zu können. Und es wird keinen geben, der restlos zufrieden ist. Eine Schwester, die Rat bei mir suchte, äußerte, die feierliche Liturgie, die Sakramente, die Zeremonien, die festlichen Gewänder, die bunten Fenster, das tut mir gut. Und ich habe mich entschlossen, nur noch zu tun, was mir gut tut. Geht es darum, sich selbst zu verwirklichen, Herr über sein Leben zu sein? Oder gilt etwas anderes? Und manchmal denke ich, Leute, die lange im Glauben stehen und dann auf solche Gedanken kommen, haben Sie nie das Vaterunser gebetet? Oder dabei den Finger im Rücken gekreuzt? Das geht nämlich gleich schon los. Dein Reich komme. nicht mein Reich. Und wenn ich in sein Reich rein will, dann weiß ich, da gibt es einen Herr in diesem Reich. Das bin nicht ich. Das ist ein Herrscher und der gibt Befehle. Wir tanzen nach seiner Pfeife. Allerdings ist er gnädig, auch wenn wir aus der Reihe tanzen. Und dann steht da, dein Wille geschehe. Weiß ich, wie oft habe ich in meinem Leben gebetet, aber wenn es ein bisschen nach meinem Willen gehen könnte, wäre auch nicht schlecht. Ich habe neulich mit, ich weiß gar nicht, mit wem man geredet, und da sagte dann, ich weiß wieder die Schwester, unser Herr macht keine Fehler. Und ich habe spontan nur gesagt, und wenn er Fehler macht, ist auch kein Fehler. Weil ich muss einfach akzeptieren, ich habe mein Leben ihm übergeben. Und es geht nach seinem Willen oder nach seiner Zulassung. Also, was verkünden wir? Da haben wir ganz große Vorbilder. Und da brauchen wir auch nicht rumdiskutieren, ist so. Das erste Vorbild ist natürlich Jesus. Da steht in Lukas im 8. Kapitel, in Vers 1, in der folgenden Zeit wanderte er, Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Also er verkündete was? Die frohe Botschaft vom Reich seines Vaters. Und er saß nicht etwa im Familienkreis und guckte, wen kennt man denn noch, die Base Elisabeth, zu der könnten wir auch nochmal gehen und was erzählen. Nein, er ging raus zu den Menschen. Er ging raus in die Städte, die kannten ihn gar nicht. Und er ging nicht nur in die Städte, wo viele waren, er ging auch in die Dörfer. Und gelegen oder ungelegen, er verkündete das Reich Gottes. Und um das tun zu können, sollten wir sehr gut wissen, was ist denn sein Reich? Wie sieht das aus? Wie sind dort die Verhältnisse? Wer ist da drin? Wie kommt man rein? Wie hat man sich dazu verhalten? Und dann gibt es noch ein Vorbild, noch mehrere. Philippus, in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel, im Vers 5, steht geschrieben, Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete Christus. Also, wir haben zwei Punkte. Das eine ist das Reich und das andere ist Christus, eine Person. Wir glauben nicht der Bibel als Buch. Wir glauben auch nicht das Reich als eine geografische Gegebenheit, sondern wir glauben an eine Person, und dieser Person, die in allen uns gleich war, außer in der Sünde, die kann mit uns fühlen. Die können wir bitten, für uns einzutreten beim Vater. Deswegen ist er nämlich in die Welt gekommen. Und wie verkünden wir? Wenn das mit dem Was mal klar ist für alle, dann fragt sich ja, wie verkünden wir? Und da haben wir ein großes Vorbild, nämlich Paulus. Im 1. Korinther, im 2. Kapitel, in Versen 4 und 5 schreibt er, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Also fassen wir mal zusammen die Kernpunkte. Die Verkündigung ist nicht gestützt auf Überredung und gewandte und kluge Worte. Es gibt ja Leute, die meinen, sie wären besonders für Evangelisation geeignet, weil sie gut reden können oder weil sie besonders klug sind und viel studiert haben. Darum geht es überhaupt nicht. Ich sage die Botschaft, nicht ich, sondern der verkünden will, sagt die Botschaft nach bestem Wissen und Gewissen. Und das heißt, er hat sich vorher mit unserem Herrn beschäftigt. Er kennt ihn, er weiß, wovon er redet. Stell mir mal vor, ich fange ihm an, oh, ich muss dir mal sagen, du bist verloren, du sollst unbedingt dich taufen lassen und an Jesus glauben. Da sagt er, Jesus? Nie gehört. Erzähl doch mal, wer war denn das? Na gut, fangen wir mal an. Ne? Es gibt auch das Vorbild Petrus. Petrus antwortet ihnen, Apostelgeschichte 2,8, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus, Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, kehrt um. Eine Verkündigung kann nicht anders sein, als du bist ein prima Mensch, bist ein ganz sympathischer, alles in Ordnung bei dir, ein klein bisschen fehlt noch, vielleicht sollst du mal in die Gemeinde kommen. Nein. Ändere deine Gesinnung. Ändere die Richtung. Kehrt Marsch, genau in die andere Richtung. Dein Denken ist auf einem Holzweg. Und dann ist eine Aktion gefragt. Lass dich taufen zur Vergebung deiner Sünden. Und wenn jemand sagt, meinetwegen hätte Jesus nicht sterben müssen, ich habe keine großen Sachen verbrochen, dann hat man schwer, mit dem noch weiter über die Bekehrung zu reden. Als erstes gehört man die Erkenntnis dazu, ich bin ein armer Sünder. Und wenn ich in mich gehe, kann das einem nicht schwer fallen. Ne? Ich sage manchmal, wenn ihr wisst, was ich von mir weiß, würdet ihr nicht mal mit mir reden. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Aufforderung zur Aktion kommt aber auch von wem? Von unserem Chef höchstpersönlich, Matthäus 28, 19 und folgendem. Darum geht, nicht bleibt, sitzt in eurer Gemeinde und wartet, es wird schon jemand kommen, macht ein Plakat draußen, macht eine Werbung, ein Zeitungsinserat. Nein, geht zu allen Völkern. Haben das die Menschen in den letzten 2000 Jahren nicht richtig verstanden oder nicht gehört? Sie gehen hin und jagen die durch die Weser und sind Christen geworden oder sie bringen sie in Afrika um. Und das hat nicht gemeint. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Da fragen sich die Menschen, warum kommt er denn? Was ist das denn hier in 2000 Jahren? Und immer noch besteht die Welt. Ja, er kann nicht wiederkommen, weil es sein Auftrag noch nicht erfüllt ist. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie. Eine Gemeinde, in der keine Lehre ist, in der nur Austausch ist, in der nur Erbauung ist, in der nur Halleluja ist, die vernachlässigt einen ganz gravierenden Punkt ihres Auftrages. Lehrt sie. Alles in allem bin ich, was ich, 70 Jahre im Glauben und 40 Jahre als Erwachsener im vollen Glauben. Aber eins weiß ich, das Bewusstsein bei all meinem Studium, ans Ende kommt man mit dem Lernen nie. Und die Gemeinde hat einen ganz festen Auftrag. Den kann ein Junger machen mit seinen Erfahrungen in seinem Leben. Den kann er machen, der mitten im Familienleben steht, keine Kinder hat. Weil der hat Erfahrungen, die hat der Alte schon wie ich vergessen und der Junge noch gar nicht gemacht. Und dann gibt es die Älteren, so wie ich, die das vielleicht ein bisschen abgeklärter sehen. Aber alle haben die Aufgabe, lehrt. Ja, müssen nur noch wissen, was, ne? Lehr einen was, kleiner einmal eins, wenn du es selber nicht kannst. Und dann kommt die Verheißung. Fast jeder Auftrag ist mit einer Verheißung verbunden. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und Lehre schließt ja nicht aus, dass man sich moderner Kommunikationsmittel bedient. Da kann natürlich hier unsere Beamer gebraucht werden, da ist das Internet da, auch zur Kontaktaufnahme, da ist möglicherweise, könnte man vielleicht auch mal an Facebook denken oder an sonstige soziale Netzwerke, mit denen man kommunizieren kann. Dann ist noch die Frage, welche Voraussetzungen sollen gegeben sein? Fangen wir beim Verkünder mal an. Muss auch ich nicht sagen. Alles, was ich sage, stammt übrigens nicht von mir, sind nur dumme Kommentare von mir dazu. Im Übrigen berufe ich mich auf die Schrift. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 8 bis 12. So waren wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben. Also, wenn jemand verkündigt, dann muss er denen, denen er die Botschaft sagen will, zugetan sein. Und kann nicht denken, weißt du was, du bist ein ganz fürchterlicher Mensch. Oh, wenn ich dich sehe, kriege ich schon das Grusel, kriege ich Jucken in der Magengegend. Aber eins muss ich dir mal sagen, geht nicht. Ich muss den Menschen als Menschen und nicht nur, weil Jesus das gesagt hat, will ich dich mal lieben. Eigentlich mache ich dich auf Natur aus gar nicht. Nein, ich mag ihn als Mensch, weil ich weiß, Gott liebt ihn. Und ich muss ihn teilhaben lassen. Wie willst du denn jemanden lehren, der überhaupt nicht weiß, wer du bist? Wie willst du ihn missionieren, wenn er weiß, jetzt braucht dieses drastischen Ausdruck man nicht. Er denkt von mir, du bist ein ganz große, na, sag's mal so, ziemlich human, Pfeife. Wie soll er dann dir glauben? Es kann nicht gut gehen. Dieter sagte mal, das, was du bist, redet so laut, dass ich nicht verstehen kann, was du sagst. Das ist es. Denn ihr wart uns sehr lieb. Das ist nicht so einfach dahergesagt. Nicht? Ihr wart uns sehr lieb. Ihr erinnert euch, Brüder und Schwestern, meint er, wie wir uns gemüht und geplagt haben. Auch das ist nicht einfach so mal eben Sonntagsmorgensbeschäftigung, sondern es ist mit Mühe und Plage verbunden. Bei Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen und haben euch so das Evangelium Gottes verkündet. Also nicht unsere Botschaft, sondern das Evangelium Gottes. Ihr seid Zeugen und auch Gott ist Zeuge, wie gottgefällig, gerecht und untadelig wir uns euch, den Gläubigen, die waren also mittlerweile gläubig geworden, gegenüber verhalten haben. Ihr wisst auch, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, jeden einzelnen von euch, also Evangelium immer eine evangelisieren, verkündigen, immer eine persönliche Sache, so in die Menge rein mit großen Worten und großen Gebärden reden, das wird nicht fruchten, sondern ich muss den Einzelnen in seiner Persönlichkeit ernst nehmen. Ich muss heute Morgen schmunzeln, am Sonntag, ich habe immer so einen Vorsatz für den Tag und in meinem Revier habe ich für heute notiert, mehr zuhören als reden. Und ich sagte, lieber Vater, das wird eine lustige Predigt werden heute, aber die Gefahr besteht bei mir weniger. Ihr wisst auch, dass wir, wie ein Vater, seine Kinder, jeden Einzelnen von euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben. Da sieht man, das ist schon, da geht es ans Eingemachte, geht um die Existenz. Zu leben, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Das Fazit aus diesem hier, Voraussetzung für den Verkündiger ist, mit meiner Existenz für meinen Glauben einstehen. Und wenn mir das, ja, mit meiner Existenz, so klein und so unbedeutend sie vielleicht sein mag, nicht erbärmlich, in Gottes Augen ist nichts erbärmlich, was wir tun, wenn wir uns bemühen. Aber wenn ich so ein kleines Licht bin, das will er, mit deiner Kraft steh ein für das, zu dem ich dich berufen habe. Und beim Gerufenen gibt es ja auch einige Bedingungen. Erstmal muss der Gerufene sich bewusst werden, wer ihn ruft. Das bin nämlich nicht ich. Auch wenn ich hier jetzt stehe und euch versuche, etwas zu lehren, zu vermitteln. 1. Thessalonicher 2,12, da steht sinngemäß, Gott ist es, der zu seiner Herrschaft und zu seiner Herrlichkeit beruft. Nicht ruft, beruft. In einem Job, in einem Beruf kann man einen Ruf haben. Aber Gott beruft. Dann taucht die Frage auf, wie viele Antworten gibt es auf den Anruf Gottes? Ganz folgen, bisschen folgen, morgen folgen, nächstes Jahr. Ach, ich weiß, jemand ist nicht da, kann ich sagen. Der möchte immer noch warten, weil er Angst hat vor dem, was dann kommt, die Anforderungen. Das ist auch eine Reaktionsmöglichkeit. Ist das eine? Ich bin der festen Überzeugung, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Genau zwei. Nehmen wir die angenehme zuerst. Das ist die Annahme. Gott beruft und ich nehme an. Und was ist die Folge der Annahme? Das Schönste, was wir haben. Das, was jeder möchte. Leben. Und zwar nicht Leben hier, rauscht so schnell vorbei, sondern richtige Qualität des Lebens, ewiges Leben. Sag auch wieder nicht ich letztlich, sondern Johannes 5, 24. Amen, Amen, ich sage euch. Und wer sagt das? Schon wieder unser Herr. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, also Jesu Vater, Gott, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Ohne Jesus sind wir tot, auch wenn wir hier noch rumlaufen. Ich glaube, es gibt da Filme, da heißen die dann Zombies, sind die lebenden Toten. Und was ist die zweite Reaktionsmöglichkeit? Egal, wenn nicht Annahme, ist die zweite Folge automatisch Ablehnung. Und die Folge? Gericht und Tod. Das ergibt sich einfach aus dem Kehrsinn, aus dem Umkehrschluss von dem, was vorher da stand. Aber das zeigt auch, welche Verantwortung wir haben. Jemandem die Botschaft zu sagen, sie nicht richtig zu sagen, dass er sich nicht entscheiden kann, dass er sich möglicherweise falsch entscheidet, nicht, weil er die Botschaft nicht annehmen will, sondern weil er sie nicht verstanden hat, weil wir unsere Aufgabe nicht wahrgenommen haben, weil wir gar nicht wissen, was ich gerade gesagt habe, wie, wem, mit welchen Voraussetzungen, mit vollem Einsatz, mit der ganzen Existenz predigen. Keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft. Und jetzt kommen wir zum Schluss, war wahrscheinlich ein bisschen lange, ich weiß es nicht. Gott will... Erstaunlich, dass sich alle, wie lange war es, Dirk?
Ist okay.
Eine Stunde oder so. 2. Petrus 3, 8 und folgendes. Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre, dass beim Herrn 1000 Jahre wie ein Tag sind und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung als wir. Wenn wir jemandem dann sagen, jetzt hat er schon 20 Mal in der Gemeinde gewesen, ich habe mich mit dem 30 Mal getroffen und jedes Mal, wenn er bei uns zu Besuch ist, reden wir wieder über den Glauben, reden wieder über, willst du nicht mal näher kommen, willst du mal nicht mit zur Gemeinde, ach, da lass mich mit zufrieden. Und irgendwann reißt uns der Geduldsfaden. Gott nicht. Für ihn ist das lächerlich. 1000 Jahre hast du schon gepredigt, geht gar nicht so alt, werden wir nicht. Aber für ihn ist das wie ein Tag. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige annehmen. Und das nehmen heute sehr viele an, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Und ich mache das gerne, wenn ich etwas studiere, dann versuche ich mal den Kern daraus zu filtern. Und ich habe mir das gibt da wieder einen Sinn. Er, Gott, will, dass alle sich bekehren.